der Podcast der Mediengruppe RTL.
Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen der Aktionswoche Packen wir es an, der Mediengruppe RTL Deutschland. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin bei NTV. Ich freue mich heute sehr, mit Jenke von Wilmsdorf und Mike Meuser zu sprechen. RTL-Reporter Jenke hat gerade ein großes Plastik-Extremexperiment hinter sich, nach dem Motto "Das Plastik in mir, wie der Müll uns krank macht". Für seine Reportage ist er bis nach Malaysia, Indonesien und auf die Malediven gereist, hat mit vielen, vielen Experten gesprochen. Und Mike verfolgt seit Monaten ein persönliches Familienprojekt, Familie-Plastik, versucht so gut wie möglich ohne Plastik im Alltag zu leben. Und Mike und seine Familie haben das zum Beispiel auch in einem Podcast für uns festgehalten. Von ihm bekommen wir ebenfalls viele wichtige Einschätzungen und vor allem auch Tipps für den Alltag. Ich freue mich auf die beiden. Ich habe, als ich das vorbereitet habe, mich gefragt, was euch beide eigentlich dazu bewogen habt, jetzt euch so intensiv mit dem Thema Plastik, Plastikmüll, Müllvermeidung zu befassen. Also was war der Trigger, was war der Auslöser?
Also wir sind ja permanent immer auf der Suche nach neuen Themen, aus denen wir ein Experiment machen können. Oder wenn die Themen so gelagert sind, dass ich selber keinen Versuch machen kann, weil es keinen Sinn macht, nach Themen für die Sendung Jenke macht Mut zu suchen. Und wir haben natürlich, wie die meisten, von Anfang an die Fridays for Future-Bewegung beobachtet und fanden das irrsinnig beeindruckend, dass junge Menschen sich Gedanken machen über ihre Zukunft und quasi so Verantwortung für uns alle mit übernehmen, die wir schon lange nicht mehr ganz so genau hingucken, wie das die jungen Menschen jetzt momentan machen. Wobei ich mich gerade irrsinnig alt fühle, wo ich sage, die jungen Menschen.
Ich glaube, wir alle drei fühlen uns gerade alt.
Nein, du bist außen vor. Und so kam das. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn machen? Und haben uns dann mit Medizinern unterhalten, Wissenschaftlern unterhalten, inwieweit sich das als ein Experiment umsetzen lässt. Dann haben wir Möglichkeiten bekommen und haben gesagt, okay, das ist ein dringendes Thema. Wir haben eine Verantwortung für diese Sendung oder überhaupt für den als Sender und als Sendung, dieses Thema aufzugreifen und voranzuschieben, Unterstützung, Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann haben wir das gemacht und relativ schnell gemerkt, und das ist wirklich das Großartige, was du eingangs schon gesagt hast, dass die Unterstützung aus diesem Haus echt immens war, von Anfang an. Dass man nicht gesagt hat, okay, wie läuft denn das quotentechnisch, all diese Berücksichtigungen gab es diesmal wirklich nicht, also ich habe sie zumindest nie mitbekommen, sondern es hieß, das machen wir, lass gucken, wie wir es noch größer machen können. Und wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, ist daraus eigentlich erst diese Nachhaltigkeitswoche entstanden, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen es groß. Diesmal machen wir es richtig groß.
Und wir wollen es vor allen Dingen angehen, wir wollen es anpacken, wir wollen irgendwo anfangen, einen Beitrag zu leisten als Gruppe. Jetzt muss ich ganz kurz, bevor ich Mike frage, dich fragen, was für ein Plastik-Junkie warst du denn, bevor du mit diesem Projekt begonnen hast?
Ich würde sagen, so ein Plastik-Junkie wie wir alle. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, dass es zu viel Plastik gibt, zu viel Plastikmüll gibt und dass wir eine Verantwortung haben und so. Aber mein Kaufverhalten war relativ durchschnittlich. Natürlich habe ich auch Salami in einer Plastikverpackung gekauft. Und Coffee to go ist halt echt mein Ding. Ne? Das war schwierig, da so ein bisschen auf Entzug zu gehen. Durchschnittlich, ganz, ganz, ganz durchschnittlich. Das Einzige, was ich vorher schon nicht gemacht habe, war, ich mache kein Plastik in der Küche. So Plastikschüsseln und Plastikschaber und alles was. Das mochte ich noch nie. Deswegen Plastik in meiner Küche gab es kaum. Aber so was die Lebensmittelverpackung anging, schon. Und Plastiktüten hab ich auch vorher benutzt und mich geärgert, als sie abgeschafft wurde.
Wir können dir vielleicht einen kleinen Becher schenken und einen Karabinerhaken, den du immer dabei
hast. Ja, ich habe mir diverse Dinge schon gekauft während der Dreharbeiten. Ich vergesse sie nur immer zu Hause und dann habe ich doch wieder den Pappbecher in der Hand.
Mike, wie war das bei euch?
Also, ich muss noch mal ganz kurz sagen, als ich das erste Mal von deinem jetzigen Projekt gehört habe, habe ich gedacht, der spinnt.
Ja, und, das sagt meine Mutter jedes Mal, wenn ich ihr sage, was ich jetzt wieder
mache. Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich mir das nochmal genau angeguckt, was du auch noch drumherum alles erzählst. Und dann habe ich immer noch gedacht, der spinnt. Ja. Aber in einem positiven Sinne und habe da ganz großen Respekt vor.
Ja, vor allen Dingen, weil er sich ja selber als Versuchskaninchen, medizinisches Versuchskaninchen zur Verfügung stellt.
Aber das tue ich ja jedes Mal. Ob ich jetzt auf dem LSD-Trip bin oder
vier
Wochen saufe. Das ist immer eine ähnliche Herangehensweise.
Jetzt auf einem Gebiet, von dem wir ja gar nicht wissen, langfristig welche Folgen es haben wird, weil die Forschung einfach noch nicht so weit ist. Darüber sprechen wir gleich auch.
Auch die Medizin. Genau. Also natürlich stellt sich nach so einem Experiment die Frage, wie kriege ich die Werte jetzt wieder aus meinem Körper? Ne? Also diese giftigen, chemischen Plastikweichmacher unter anderem. Wie werde ich die wieder los? Denn ich habe, ohne da jetzt großartig vorwegzugreifen, die in einer wirklich beängstigenden Konzentration, gerade in meinem Körper, was alle überrascht hat. Mhm. Im Labor hat man wirklich die Ergebnisse dreimal kontrolliert, weil man gedacht hat, da haben wir uns verrechnet, das kann nicht sein, das Komma muss irgendwie verrutscht sein. Mhm. So, wie geht das wieder raus? Und dann stellst du fest, du triffst dich mit Medizinern und die sagen, weiß ich nicht, wir haben überhaupt keine Erfahrung. Ja. Weil das macht keiner und wir haben uns jetzt auf Plastik im menschlichen Körper noch gar nicht wirklich richtig eingestellt.
Ich habe eine Zahl gelesen, 50.000 Partikel Mikroplastik pro Person jetzt in unserem Bereich pro Jahr. Deckt sich das mit dem, was du...
In Bezug auf was?
Die wir zu uns nehmen.
Es gibt diese bildstarke Umschreibung, dass man sagt, wir nehmen quasi die Plastikmenge einer Kreditkarte pro Woche allein durch die Nahrung auf. Ja. Da kommt ja nochmal die Luft hier. Also das, was wir jetzt gerade machen hier, ist ja auch eigentlich katastrophal. Weil Teppich speichert so viel Mikroplastik und Nanoplastik und wird durch die Bewegung, wenn wir hier drauf rumlatschen, freigesetzt. Also all diese Dinge, von denen ich vorher auch nicht wusste. Ne? Also Nahrung ist wirklich nur ein Bestandteil. Und für euch Frauen ist es ja noch schwieriger, weil durch den vermehrten Kosmetikkonsum, nennen wir es mal so, Mike, oder?
Ja.
Seid ihr schon mal einer ganz anderen Dosis ausgesetzt, plus Hygieneartikel, die ihr benutzt, die wir nicht benutzen. Mhm. Ne? Also das sind alles so Dinge.
Ja, und dann geht's noch weiter. Dann geht's noch weiter mit dem Thema Verweiblichung durch diese hormonartige.
Weil sie sind alle hormonell wirksam. Die Substanzen sind hormonell wirksam.
Und das betrifft euch wiederum. Also jetzt nicht euch persönlich,
mich jetzt
aber.
Aber den jungen Mike vielleicht.
Mike, jetzt wollen wir aber von dir auch hören, wie es dazu gekommen ist, dass Plastikmüllvermeidung für dich und deine Familie ein solches Herzensprojekt geworden ist.
Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es hat mit Orang-Utans angefangen.
Ja.
Und mit Nutella.
Erzähl.
Der richtige Schritt war jetzt, dass wir Silvester zusammensaßen, meine Frau und ich, und dann gedacht haben, wir müssen irgendwas anders machen. Aber ich glaube, so ein richtiger Trigger war letztes Jahr, dass wir so ein bisschen über Nutella gestritten haben am Frühstückstisch, was ich sowieso nicht mag, weil ich auch auf Zucker verzichte seit 2 Jahren.
Es muss nicht nur Nutella sein, es kann auch irgendeine Schokokrebs
sein. Ja. Irgendwas, wo Palmöl drin ist.
Und Zucker.
Zucker und Palmöl drin ist, genau. Und dann haben wir uns halt, dann habe ich halt irgendwie gedacht, jetzt muss ich mal einfach mal ein bisschen die Kinder auf meine Seite ziehen. So, meine Frau mag Schokocreme sehr gern. Wir haben dann halt über diese Orang-Utan gesprochen und dass die halt vertrieben werden aus dem Regenwald. Und das sind natürlich auch beeindruckende Bilder. Es war ein bisschen fies von mir, gebe ich zu. Aber da hat das so ein bisschen begonnen. Dann haben meine Kinder, die sind jetzt 9, 6 und 3, gerade die 2 Jungs, 9 und 6, die haben dann halt wirklich angefangen, sich dafür zu interessieren. Der Große hat eine eigene Schildkröte und ist auch ein großer Schildkrötenfan und alles, was mit schwimmenden Schildkröten zu tun hat. Ja. Und dann kommst du unweigerlich auf das Thema Plastik. Also da gibt es ja schreckliche Bilder mit Schildkröten, die Strohhelme in der Nase haben.
Oder die Plastikringe von den Dosen, von den Sixpacks um den Hals.
Genau, und so haben wir uns letztes Jahr schon damit beschäftigt und haben dann an Silvester saßen wir dann zusammen und dachten, man denkt ja immer über das letzte Jahr nach und das, was dann so kommt. Und dann haben wir gedacht, irgendwas müssen wir anders machen. Und dann hatte ich damals auch schon so Kontakt zu Orange Ocean. Das ist eine Organisation, die sich auch darum kümmert, Plastik aus unseren Köpfen zu fischen. Für die bin ich mittlerweile Botschafter. Die hat mich damals gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und dann war halt auch so ganz klar, ja, okay, wenn ich das mache, dann gehe ich aber nicht mehr zum Discounter um die Ecke und kaufe dann da ein. Weil das ist ja, also wenn ich es mache, dann will ich es schon richtig machen. Ja, und dann habe ich meine Frau gefragt, so, was hältst du davon? Und sie meinte, ja, klar, machen wir sofort. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben an dem Abend, weil es muss ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Selbstverhaftung stattfinden, damit man dem Projekt auch treu bleibt, haben wir uns hingesetzt und haben einen Blog geschrieben, familie-plastik.de, und haben reingeschrieben, warum wir das machen wollen, und haben dann auch tatsächlich am 1. Januar, ich musste arbeiten, aber meine Frau und die Kinder haben dann angefangen, mal so Inventur zu machen, und das ist echt krass. Das ist nämlich das, was du sagst. Das normale Einkaufen und so, wir sind halt alle super Ignoranten, und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist halt, wir haben so viel zu tun, ne? Wir haben alle Kinder oder meistens, wir haben einen Job und Hobbys und Freunde und alles, und man macht das halt so. Wenn man sich diese Brille mal aufsetzt, einfach mal in den Supermarkt reingeht und guckt, was ist nicht in Plastik verpackt und was ist Plastik verpackt, das ist wirklich irre, das kann ich jedem nur empfehlen, und So ähnlich war es bei uns im Bad und in der Küche. Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, wir können jetzt natürlich davor in die Knie gehen und sagen, oh mein Gott, das schaffen wir nie. Oder man kann sagen, hey, da ist so viel, da können wir so viel rausschmeißen. Und so haben wir es dann halt gemacht. Und uns war es halt von Anfang an wichtig, dass wir die Kinder mitnehmen, weil das gibt ja nichts Schlimmeres, als dass die Kinder dann sagen, Mama und Papa machen ja irgendwie Plastikbrühe, ich hab keinen Bock mehr und so. Ne? Das wollten wir möglichst vermeiden und dann haben wir die halt immer so mit eingebunden, die haben dann Stofftüten bemalt, wir haben die ganzen Plastiksachen entsorgt. Wir haben dann aber auch ganz klar gesagt, die Kinderzimmer, wir nehmen euch jetzt nicht euer Lego weg und wir gucken, aber wir haben uns dann drauf committed mit den Kindern, also vereinbart, dass wir aber nicht mehr so Einwegplastik so kaufen auf dem Kirmes oder sowas, ne? Und oder auch so Partikel, die man so geschenkt bekommt und sonstige Sachen. Und es klappt ziemlich gut.
Das heißt, was finde ich denn an Plastik jetzt überhaupt noch bei Familie Mäuser zu Hause?
Zu viel. Viel zu viel. Deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich unsere Ankündigungen sehe, dass wir so nahezu ohne Plastik leben. Das ist, wir sind weit davon entfernt. Wir haben unseren Plastikmüll drastisch reduziert und wir haben nach und nach Zeug aus dem Leben entfernt. So auch gerade Kosmetik zum Beispiel. Oder wir machen jetzt auch ein paar Putzmittel selbst. Der absolute Knaller ist Geschirrspülmittel für den Geschirrspüler, weil man braucht tatsächlich nur drei Sachen. Natron, Zitronensäure und Soda. Das gibt es in kleinen Papierbeutel.
Papier. Sein im Vertrieb.
Nee, nicht bei uns. Und das ist wirklich total easy. Zwei Löffel von jedem in ein kleines Glas umgerührt und dann zack in den Geschirrspüler und es funktioniert super. Und weil das ist nämlich das, was ich auch mal gefragt werde, ihr seid beide berufstätig und habt drei Kinder, wie macht ihr das? Es ist einfach eine Kopfsache. Vieles ist echt eine Kopfsache.
Die nächste Frage, die wahrscheinlich kommt, was kostet das? Spart ihr Geld? Müsst ihr draufzahlen? Das ist ja eine Frage, die dürfen wir nicht ausklammern bei der Thematik.
Ich bin ein schlechter Buchhalter. Also ich habe jetzt nicht so eine Excel-Tabelle gemacht und habe das gegengerechnet. Aber wir haben uns beide so Gedanken gemacht, dass es so im Mittel über alles gesehen relativ auf Null rauskommt. Weil wir gehen relativ selten in Unverpackt-Läden, wo es dann tatsächlich teurer ist, sondern wir versuchen, das ist auch so ein Teil unserer Philosophie, wollte ich sagen, das ist viel zu hochgegriffen, unserer Bemühungen, wir versuchen halt einfach im normalen Leben das zu machen. Ich wohne jetzt auch nicht in Köln, Ehrenfeld oder sonst wo, wo man das halt noch leichter umsetzen kann. Ich wohne den Rhein hoch ein bisschen auf dem Land. So, und wir haben halt einen Supermarkt und da kaufen wir ein. Und die haben wir halt ein halbes Jahr dann genervt, dass wir mit unseren Dosen kamen und da Käse und Wurst reinhaben wollten. Und im Januar wussten die noch gar nicht, was sie davon halten sollten. Das geht doch gar nicht, Hygienevorschriften und so weiter. Und wir haben denen dann quasi gesagt, nee, auf der Theke darf ich das hinlegen und sie dürfen das da reinlegen, sie dürfen es nur nicht mit rein. Ein halbes Jahr später stehen so Aufsteller, bringen Sie doch Ihre Dosen mit. Ne? Und jetzt machen das auch andere Leute und wir versuchen das halt da zu machen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war denn die Frage?
Die Frage war im Grunde genommen, ob ihr unterm Strich ähnliche Kosten habt oder nicht, es für viele ja doch ein Thema ist.
Wir kaufen Obst und Gemüse nicht mehr verpackt. Also wenn es da verpackt ist, dann nicht, sondern alles einzeln. Das geht immer, das ist auch nicht teurer. Wir kaufen Milch und Joghurt, was wir zum Frühstück brauchen, in Glas. Das ist ein bisschen teurer. Aber manchmal hast du dann auch, dann gibt es den Kasten irgendwie runtergesetzt, dann nimmst du mal gleich den ganzen Kasten mit und so. Es geht. Und da wir jetzt Reinigungsmittel eigentlich fast gar nicht mehr kaufen, sparen wir damit ein, weil die sind wirklich, wenn man die so selber macht und das geht total easy, dann...
Sag nochmal das Rezept.
Was Natron? Ja, Natron, Zitronensäure und Soda.
Okay.
Ja. Natron sollte man sowieso immer zu Hause haben, weil das ist...
auch zum Zähneputzen, ne? Das ist ganz gut.
Empfindliches Thema bei Mike, da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen. Ich habe ihn auch gefragt, willst du jetzt Natron, um die Zähne zu putzen, weil das so ein Tipp in manchen Blogs ist.
Also wir sind jetzt tatsächlich auf Zahnputztabletten umgestiegen. Die gibt es ja auch in der Papiertüte und da hast du dann gar nichts drin. Aber bei den Zähnen bin ich so ein bisschen, ich bin auch selbst geschädigt. Ich hab meine Achillessehne im Mund, meine Achillesferse sozusagen. Da will ich keine Experimente eingehen. Auch Sonnenmilch zum Beispiel. Da gucke ich halt einfach mit Codecheck, dass da möglichst wenig drin ist. Aber ich möchte jetzt nicht an meinen Kindern experimentieren, ob Kokosöl alleine reicht. So, das ist mir zu riskant.
Du hast gerade das Thema Glas nochmal angesprochen. Glas kann man wunderbar weiterverwenden auch. Also man kann Suppen in Gläsern einfrieren, man kann Käse in Gläsern einfrieren, um es dann portionsgerecht zu benutzen oder eben um im Kühlschrank Zwiebeln und sonst was auch aufzuwahren und zuzuschrauben. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich wollte an dieser Stelle sagen, das soll gar keine Diskussion nur zwischen uns dreien sein. Wir haben zwei Mikrofone hier im Raum verteilt und wir würden uns wirklich freuen, wenn das Ganze so ein bisschen interaktiv ist, weil es geht uns ja alle was an und ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele von euch Fragen an Mike haben, an Jenke haben, also bitte, bitte jederzeit einfach ein kurzes Zeichen geben. Wir sind übrigens auch dankbar für Tipps, weil wir ja alle auch voneinander lernen wollen, wie wir besser werden können zusammen, um Plastikmüll zu vermeiden. Und das ist vielleicht eben auch ganz schön, wenn der eine oder andere so ein bisschen teilt, wie das zu Hause läuft und welche Möglichkeiten es da gibt.
Ich würde ganz gern eine Sache auf deine Frage erwidern oder beziehungsweise ergänzen. Die stellt sich nämlich immer wieder. Also ist das teurer? Muss ich mehr Geld ausgeben, ne, was du gerade Mike gefragt hast? Die ist natürlich berechtigt und auch wir sind dieser Frage nachgegangen, weil wir ja auch eine Familie begleitet haben, die mit 3 Kindern
noch deutlich mehr
zu 5 seit 1,5 Jahren, also wirklich, sagen wir mal, 90% plastikfrei leben. Und auch denen habe ich natürlich die Frage gestellt. Und während ich die Frage stellte, habe ich mir selber die Frage gestellt, warum ist das eigentlich immer so wichtig? Also warum muss ich sagen, das mache ich jetzt eigentlich nur, wenn ich da jetzt nicht mehr Geld für ausgeben muss?
Ja, es ist natürlich schon wichtig, weil viele Familien zum Monatsende scharf rechnen müssen.
Natürlich, aber
Und deshalb war eben die Frage in die Richtung, wir dürfen es nicht ganz ausklammern.
Nee, völlig richtig, aber ich wollte auch nur sagen, ich habe mich das auch gefragt, warum legen wir so einen Fokus drauf? Im Endeffekt ist es ja eine Mischkalkulation. Es kann ja durchaus sein, dass du sagst, ich gebe jetzt ein bisschen mehr aus, weil ich muss in andere Geschäfte gehen, um dort einzukaufen. Dann spare ich das an anderer Stelle wieder ein. Ich meine nur diesen Fokus, den wir immer legen, auch bei der Frage, was die Ernährung angeht. Ne? Sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ja, ist das denn sehr viel teurer? Ist immer die erste Frage. Anstatt zu sagen, nee, ich verlege meinen Fokus einfach so ein bisschen. Es ist mir in Zukunft mehr wert, mich ausgewogener zu ernähren oder Plastik zu vermeiden. Und dann, wie gesagt, spare ich das irgendwo anders ein. Die Möglichkeiten haben wir ja auch alle. Und das zeigt aber so ein bisschen, das will ich damit eigentlich nur sagen, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie wir überhaupt Veränderungen betrachten, dass wir sie immer sofort erstmal in so ein monetäres Verhältnis setzen wollen.
Wie schwer war die Veränderung für euch?
Gar nicht, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir machen es pragmatisch. Da, wo es nicht geht, geht es nicht. Also wir haben letzte Woche, ich habe hier durchmoderiert und meine Frau hatte 2 Präsentationen und es war einfach nicht möglich. Und dann haben wir mal eine Packung Käse beim Discounter gekauft, die gibt es natürlich nur in Plastik und dann ist das halt so. Also und gleichzeitig muss ich sagen, es hat mir echt wehgetan. Ich dachte so, Mann, verdammt.
Wie so ein Rückfall.
Ja, genau. Ja. Aber das finde ich halt auch ganz schön. Also ich finde, es ist gar nicht schwer gefallen. Also nirgends. Die Kinder haben große Freude daran, wenn wir das Zeug auf das Band legen, einzeln. Und die Kassiererinnen sind eigentlich auch alle ganz cool. Und nee, im Gegenteil. Also irgendwie ist das cool.
Jenke, was hat er seinem Körper damit angetan, dass er jetzt diese Plastikverpackung um den Käse herum in Kauf genommen hat?
Sich massiv geschadet.
Ich habe es nicht
gegessen. Sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich würde sogar so weit gehen, es so zu formulieren. Nee, das ist ja immer die Akkumulation. Also wie viel von dem ganzen Kram nehmen wir zu uns. Ne? Und ich finde das ja schon klasse und total bewundernswert, dass das so rigoros bei euch stattfindet, also in so einem großen Rahmen und dass die Kinder in dem Alter, das ja nur auch kein Alter ist, wo du dich über Holzspielzeug freust, das so mitmachen.
Da muss man übrigens auch aufpassen, ne? Was ist in dem Holz drin, wo kommt das her, was ist in den Farben, das ist so ein Riesenthema. Ja,
aber da sind wir genau bei dem ersten Gedanken, den wir in der Redaktion hatten, als wir gesagt haben, so, wir packen es an. War der erste Impuls, oh Gütiger, ich sehe schon die Leute vom Fernseher, die sagen, oh nee, jetzt kommen die auch noch mit Plastik. Das wollen sie mir jetzt auch noch vermiesen. Holz ist mit Schutzmitteln versehen, Plastik ist, lasst mich in Ruhe, ich schalte um und gucke irgendwas anderes. Also diese natürliche Abwehrreaktion, die hatten wir alle oder haben wir alle und hatte ich auch. Und es gibt immer noch einen Unterschied, ob du jetzt Holz oder andere Materialien nimmst oder Plastik. Plastik ist ja ein super Material.
Ja, das dürfen wir auch nicht ausklammern. Ja. Es gibt Herzklappen aus Kunststoff, die wahnsinnig wichtig sind.
Also ich möchte in kein Krankenhaus gehen, das auf Plastik verzichtet.
Ja, und jetzt nicht nur in der Medizin. Guck mal, 50% Autos könnten überhaupt nicht mehr fahren heute, wenn es kein Plastik gäbe. 50% eines Flugzeugs sind aus Plastik hergestellt.
Die Diskussion haben wir auch gerade.
Also Plastik ist ein hervorragendes Material, wenn es richtig eingesetzt wird. Ich sage nur, ich möchte so wenig Plastik wie möglich an meinen Lebensmitteln haben und in Kosmetik, was ich mir auf meinen Körper und damit quasi in meinen Körper auch früher oder später transportiere. Das ist der Punkt. Und wir sind ja mittlerweile so weit, nur da gibt es halt andere Interessen, die das ein bisschen ausbremsen, dass wir Plastik herstellen können, das nicht wie ein Joghurtbecher 6000 verschiedene Chemikalien enthält. Weißt du, es du kannst Mono-Kunststoffe herstellen, die A, sehr viel besser recycelbar sind, ja, und B, nicht mehr diese giftigen Weichmacher enthalten. Es ist möglich, seit langer Zeit. Da hat nur keiner Interesse dran. Weil das andere ist
Plastik ist ein Riesenwirtschaftsfaktor und auch der Plastikmüll.
Das finde ich halt das perfide. Plastik ist halt einfach billig. Ne? Es ist in der Herstellung total billig und weil es entkoppelt ist von der Entsorgung. Weil der Preis des Plastiks ist ja ohne die Entsorgung. Das wird produziert, auf den Markt geschmissen und keiner muss sich mehr drum kümmern. Und deswegen ist es so billig. Und es ist natürlich ein super, super Stoff. Also man kann damit halt einfach so viel machen. Aber der wahre Preis ist halt, klebt nicht auf dem Dings.
Bräuchten wir dann vielleicht eine Plastiksteuer in dem Sinne? Nochmal extra pro Person?
Ja, das haben wir auch diskutiert. Ne? Das habe ich auch die Umweltministerin gefragt. Das sind immer so einfache Begriffe, die schmeißt du in den Raum und dann denkst du, du hast Ruhe und musst nicht mehr großartig diskutieren oder dir Gedanken machen. Ich glaube nicht, also die Plastiksteuer ist eines von mehreren Mitteln, das man wählen könnte, um diesem Plastikwahn entgegenzutreten.
Aber ich sag mal so, wir könnten ja schon mal anfangen mit einer Plastikstrategie. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die noch keine Plastikstrategie haben. Es gibt eine EU-Plastikstrategie, da gibt es jetzt auch am Donnerstag wieder ein Update. Und Deutschland schafft es nicht. Ne? Also irgendwie, das finde ich halt auch krass, weil da geht es ja dann auch darum, ich meine, da gibt es ja auch, da geht es um Arbeitsplätze, das ist ja ein wichtiger Rohstoff, den man auch, wenn man ihn gut verarbeitet, nochmal wiederverwenden kann und so. Ich finde, da müssten wir eigentlich mal ran, dass mal wirklich jemand sagt, also Frau Merkel sich hinsetzt und sagt, ich bin Kanzlerin dieses Landes, ich finde, wir brauchen eine Plastikstrategie. So, und was dann da reinkommt, da sollen sich kluge Köpfe hinsetzen und mal durchrechnen. Da gibt es genügend kluge Köpfe, das Wuppertaler Institut hier drüben oder auch die Deutsche Umwelthilfe. Es gibt so viele mögliche Andockpunkte, wo man sich wirklich Informationen holen kann. Aber es muss halt gewollt sein. Und das, glaube ich, nämlich ist das Problem. Es
noch
ist nicht gewollt.
Das ist noch nicht gewollt.
Aber das liegt auch an uns, ne? Ja. Also, weil das ist nämlich das Ding, auch als Käufer hat man ja auch eine Macht. Also,
extrem.
Das, was man halt kauft, das wird dann auch wieder auf eine Marke geschmissen. Wenn es irgendwie liegen bleibt, dann denken die Hersteller und die Supermärkte drüber nach. Und so ähnlich ist es auch mit der Politik. Wenn wir das nicht fordern, warum sollen die sich denn dann mit den großen Industriefirmen da anlegen?
Das Interessante zurzeit ist ja, dass wir nicht nur im Zeitalter des Plastiks leben, sondern auch in einem Zeitalter, in dem viele, auch Unternehmensprozesse, sehr viel transparenter werden, beispielsweise durch Social Media. Und man doch immer wieder jetzt in letzter Zeit auch den einen oder anderen Shitstorm erlebt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen seine Verpackungsstrategie ändert und zum Beispiel auf einmal auf Plastik als Verpackung setzt. Also da gab es vor einiger Zeit einen Hersteller von einer Süßigkeit. Ich nenne jetzt keinen Namen, ich sage auch nicht, welches Produkt es war. Aber das gab schon ziemlich Ärger in den sozialen Medien. Das ist natürlich auch irgendwo ein Hebel inzwischen, oder?
Ja, zum Glück. Zum Glück gibt es die sozialen Medien und diese Schnelligkeit der Informationsübertragung und dass die Leute auch begreifen, also zumindest da haben sie es begriffen, weil du gerade sagst, viele haben noch nicht begriffen, welche Macht sie haben, ne? Dass sie im Einzelnen was ändern können, dadurch den Handel und die Politik irgendwie beeinflussen können. Bei Social Media ist das natürlich sehr viel unmittelbarer. Mhm. Ne? Also du musst ja als Politiker oder Handelskonzern sofort reagieren, wenn du siehst, da kommt jetzt irgendwie ein Shitstorm auf mich zu. Großartig. Also manchmal auch übertrieben. Ne? Also das ist ja auch sehr oft unausgewogen und nicht ausreichend informiert, bevor da was ins Netz gesetzt wird. Aber wenn es dann mal stimmt, finde ich es großartig, klar.
Ich würde ganz gerne noch mal über deine Kinder sprechen. Wenn mal die Frage im Raum.
Isabel, wir haben mal eine
Frage. Eine Frage, okay, gut.
Ist das Mikro an? Test, sehr gut. So, dann gebe ich weiter.
Gestern Abend, als ich unser Programm gesehen habe, RTL, habe ich gedacht, wir machen Werbung mit Grün, wir packen es an. Hätte man die Industrie nicht an der Seite ziehen können und zum Beispiel dann die Werbekunden bitten können, begibt mal Produkte in den Werbung rein, die sozusagen plastikfrei war. Ich meine, ist es wirtschaftlich nicht tragbar? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gedacht, man hätte auch grüne Werbung reinbringen können. Irgendwie so eine Schiene damit fahren können.
Das ist eine gute Frage. Darf ich die beantworten? Zum Teil zumindest. Also wir haben uns auch die Gedanken gemacht. Wir haben gesagt, wie sieht es nachher aus, wenn wir 2 Stunden sensibilisieren und zwischendurch schaltet irgendein Lebensmittelkonzern oder eine Handelskette irgendwelche Werbung. Aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sind die natürlich auch sensibilisiert, die haben sich informiert, um was es in der Sendung geht. Und B, haben wir, glaube ich, wirklich zumindest eine Handelsgruppe, wenn man es so nennt, Rewe, eben die dann mit einer anderen Werbung um die Ecke kommen wollen. Aber im Endeffekt sprichst du dann einen ganz wunden Punkt an, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden als Privatfernsehen, werbefinanziertes Fernsehen, Das ist sehr, sehr oft ein Konflikt, der mir persönlich auch schwer im Magen liegt, obwohl ich weiß, dass es notwendig ist und so sein muss. Aber man muss es natürlich, also ich habe auch zu meiner leitenden Redakteurin gesagt, es wäre auch noch ein starkes Zeichen gewesen von der Mediengruppe zu sagen, in dieser Sendung strahlen wir keine Werbung aus. Aber das musst du dir auch leisten können und das kann ich nicht entscheiden.
Haben wir noch eine Frage?
Ist das damit einigermaßen beantwortet? Oder hast du eine ganz andere Frage gestellt? Nee. Ja, du hast vollkommen recht. Also wir haben das zum Beispiel mal gehabt bei dem Experiment Behinderungen, wo ich eine Woche taub war und eine Woche blind war. Da ging es wirklich, in der Abnahme saßen wir wirklich da und haben gesagt, Moment mal, wir brauchen jetzt aber auch einen Untertext und wir brauchen auch was für Hörgeschädigte, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn, dass wir so eine Sendung sind. Und dann haben wir es aber machen können. Also da war der Sender soweit. Mhm. So, Frau Reuter möchte jetzt was sagen.
Ja, bitte. Also, schönen guten Morgen. Nein, ich wollte gerade auf deine Frage nochmal antworten, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt. Und ich glaube, da sind unsere, die ganzen Werbungstreibenden und Agenturen einfach momentan, die laufen da noch ein Stück hinter uns auch hinterher. Wir hatten vor 2 Wochen eine ganz fantastische Verkaufsveranstaltung mit den Top-Werbungstreibenden und mit den Top-Agenturchefs. Und wir haben ganz, ganz viele Impulsvorträge da gehabt. Und es hat sich immer wieder, kamen wir auf den gleichen Nenner, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und was an diesem Tag und an diesem Abend in Gesprächen entstanden ist, muss ich echt sagen, da glaube ich, haben wir im nächsten Jahr, wenn wir nochmal so eine Nachhaltigkeitswoche machen, sehen die Werbeinseln meiner Meinung nach anders aus. Weil auch gerade die Kunden machen sich unheimlich viele Gedanken und die wollen eben auch Medienpartner haben, mit denen sie das Thema auch nachhaltig unterstützen können. Und insofern glaube ich, waren wir ein bisschen früh. Das Geld ist natürlich wichtig, das haben wir mitgenommen, klar, aber für die Zukunft, glaube ich, schaut es ein bisschen besser und ein bisschen grüner aus.
Ich glaube aber auch, dass das eine Möglichkeit für uns alle ist. Ich glaube, dass der Handel sehr schnell und die Industrie sehr schnell erkennen wird, dass das kein Verzicht für sie ist, sondern dass das quasi, du musst dein Marketing verändern. Mhm. Ne? Und das ist ja in mehreren Schichten sehr nützlich dann auch für den Handel, weil er kann ja jetzt wirklich vorstoßen und sagen so, wir machen kein Plastik mehr, wir machen Papier oder Pappe oder irgendwelche wirklich recycelbaren Stoffe, wählen wir als Verpackung und damit vorpreschen. Also das, auch da finde ich, ist das nicht automatisch mit Verzicht verbunden, sondern du musst dich anders aufstellen, du musst dir andere Gedanken machen und das bedeutet nicht automatisch, dass die neue Situation schlechter wird.
Das, was im Unternehmensbereich und auch im Investmentbereich generell auch immer mehr in den Vordergrund rückt, ins Rampenlicht rückt, nach dem Motto, wie sieht eure Nachhaltigkeitsstrategie aus und welchen Nutzen gibt es, abgesehen von dem reinen Zahlennutzen unterm Strich, ne, für die Gesellschaft. Haben wir noch Fragen für den Moment? Dann frage ich mal einfach, wie viele hier im Raum Kinder haben. Es sind ja ganz, ganz viele. Und Mike, du hast gerade von deinen Kindern erzählt. Und als du von den Kindern erzählt hast, von diesem Familienprojekt, habe ich mir die Frage gestellt, wie schwierig ist es denn auch, Kinder zu stärken, anders zu sein und kein Problem damit zu haben, anders zu sein, also kein Problem damit zu haben, die neueste Lunchbox mit dem neuesten Logo, egal jetzt von welchem Konzern, zu haben. Das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung
irgendwo. Das ist das Allerschwerste. Ja. An dem ganzen Projekt. Das ist tatsächlich das Allerschwerste. Mhm. Ich habe momentan den größten Streit mit meinem Großen ausgerechnet, 9 Jahre alt, weil es gibt einen Discounter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der gerade wieder Kinder ködert, also Eltern über ihre Kinder ködert, dort einzukaufen, weil es dann für den Einkauf so komische kleine, die Eltern unter uns wissen Bescheid, Stickies oder wie auch immer man sie nennt. Ekliges kleines Plastik mit wahrscheinlich ewig viel Weichmachern drin, weil halt biegsam und alles und kann man irgendwo hinkleben und sind halt diese Emojis so. Und mein Sohn hat auch ausgerechnet dieses, darf ich das Wort sagen, dieses scheiße Emoji. Und der findet das ganz toll und er weiß.
Den Kackhaufen, oder?
Den Kackhaufen, genau. Und er findet das ganz toll und wir haben ja am Wochenende unseren Podcast auch nochmal aufgenommen, der ja jetzt zur Nachhaltigkeitswoche jeden Tag kommt und dann hat er auch so ganz provokativ, ist halt mein Sohn, ne? Das dann so mitgenommen und dann auch da so hingestellt, vor sein Mikrofon. Ja, und da haben wir wirklich Beef miteinander, so muss man leider so sagen. Ich habe ihm versucht zu erklären, also er hat mir dann abends, als er mal müde war, vorgeworfen, ich würde ihm alles verbieten, weil generalisieren ja auch so ein Thema ist.
Und die anderen erlauben es alle
genau.
Und überhaupt. Und nur
ich hab ihm gesagt, ich verbiete es dir nicht, du kannst es haben, ich werde es aber nicht kaufen. Ich finde es auch eine echt freche Strategie von diesem Discounter, dass die Eltern da so unter Druck gesetzt werden, ne? Also weil du musst ja kämpfen, dass du ihm erklärst, so nee, ich gehe jetzt nicht deswegen zu diesem Laden und kaufe da ein, damit ihr diese bescheuerten Dinger, die ich sowieso nicht mag. Ich habe ihm dann aber gesagt, also pass auf, ich verbiete es dir nicht, das stimmt nicht, aber du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das toll finde und dass ich deine Leidenschaft dafür teile. Und ich kann dir auch Gründe nennen, warum ich das nicht gut finde. Da drin sind Weichmacher, die gehen über die Hände in dein Blut, die schädigen dich. Wie, weiß ich nicht, weiß keiner so recht momentan. Die Dinger sind Wegwerfartikel, das heißt, die werden in einem Monat, wenn wir nicht mehr streiten, sind die nicht mehr interessant. Dann werden die wahrscheinlich in den Müll geschmissen oder sonst irgendwas. Es ist Plastik. Und das sind so diese Momente, die sehr anstrengend sind, wo man aber halt, also wo ich immer denke, ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht verliere, weil er ist sonst total super engagiert und war jetzt auch für unseren Podcast der Kinderreporter und hat uns mit den Fragen gelöchert und lebt das total. Und wir hatten letztens Besuch von einem Freund von dem Mittleren, der bei uns übernachtet hat und dann abends beim Zähneputzen, bei uns stehen halt nur noch diese Bambus-Zahnbürsten und die Kautabletten und der kam dann da an mit seiner, klar, normal, ne? Pokémon-Zahnbürste und sonst irgendwas. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, das ist ausgerechnet Pokémon. Das wird jetzt ganz furchtbar. Ich muss jetzt mit meinen Kindern darüber streiten, dass wir doch wieder zurück... Nee, im Gegenteil. Mhm. Meine kleine Tochter, 3 Jahre, guckt drauf, zeigt drauf, das ist aus Plastik. Und der Junge war so, ja, aber das ist eigentlich cool, dachte ich so, ne? Ja. Und das sind so Momente, wo ich dann immer wieder ganz viel Hoffnung habe und denke so, die sind einfach cool, die machen das. Wir sind, meine Frau hat was super Cooles erfunden. Wir haben dann halt am Anfang auch, genau wegen diesen ganzen Plastikdingen, wir haben die Dosen weggeschmissen, ja, ne? Also beziehungsweise nicht weggeschmissen, so aussortiert. Wir wegschmeißen ist auch keine Lösung. Die nehmen wir jetzt immer mit, um dann halt den Käse vom Supermarkt nach Hause zu transportieren, weil die leichter sind als die Glasschüsseln.
Und dann macht er was mit dem Käse, wenn er zu Hause ankommt?
Dann kommt er in die Glasschüssel.
Ja.
Aber um nochmal zurückzukommen zu diesen Boxen, wir wollten dann auch den Kindern, weil da ist das Essen ja länger drin, so, ne? Und das wollten wir vermeiden, also haben wir alte Joghurtgläser genommen, da kann man das Obst ganz schön reinschneiden, so, und dann, aber was gibst du einem Kindergartenkind? So,
ne? Bruchgefahr, da, ne?
Ja, genau. Mhm. Und dann meinte meine Frau, hatte eine super Idee, so gehäkelte alte Socken, die haben wir noch von Oma. Und dann hat sie die drum gezogen und hat das Strumpfglas erfunden. Und in der Kita war das Strumpfglas der absolute Hammer. Also diese komischen Dosen, die in allen Farben von Prinzessin Lillifee und hast du nicht gesehen? Meine Tochter war ganz Strumpfglas. Und die Erzieherinnen haben irgendwie uns dann zur Seite genommen. Was ist denn das?
Das
ist ein Strumpf und ein Glas drin. So, mehr ist das nicht. Und das, und das sind so die Momente, die dann eigentlich ganz cool sind. Aber klar, es gibt immer Momente, die dann halt nicht so gut funktionieren. Mhm. Aber sie haben sehr, sehr viel begriffen. Auch meine kleine Tochter hat sehr, sehr viel begriffen. Mit 3,5 Jahren, gestern Morgen zur Kita, heute Morgen war ich zu früh hier, hat sie auf dem Weg zur Kita dann so zwei Eis- oder so Bonbonpapierverpackungen gesehen und hat die dann aufgesammelt. Weil sie sagt, das darf da nicht hin, so, und schmeißt es in den Müll. Und das sind so die Momente, wo ich mir denke, okay, dafür kann ich jetzt wieder 2-mal kämpfen.
Ja, ich denke, das sind auch diese Momente, wo wir alle so ein bisschen achtsamer werden können. Also mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich das Gefühl, es liegt mehr und mehr Müll auf der Straße rum. Ich frage mich, woran das liegt. Meine Großmutter zum Beispiel sagt, je mehr Müll auf der Straße liegt, desto eher ist es ein Anzeichen, dass sich etwas in der Gesellschaft schief entwickelt. Und ich frage mich, warum ist es so vielen egal, dass der Müll auf der Straße liegt? Fahr in die Schweiz, da hast du das überhaupt nicht zum Beispiel. Nein. Picobello sauber auf den Straßen. Wie war das in den Ländern, die du bereist hast?
Ich frage mich jetzt erstmal, oder liegt es daran, dass wir denken, es ist mehr Müll auf der Straße, weil das dieses Phänomen ist, als schwangere Frau siehst du nur noch schwangere Frauen?
Ich weiß nicht, fahr mal an der Autobahn entlang.
Ja,
an den Autobahnausfahrten. Ich finde das
unfassbar. Ist das nicht seit ganz, ganz langer Zeit schon so? Ich kann mich
nicht erinnern. Ja, es ist schon seit mehreren Jahren. Aber mir fällt es bei uns im Vergleich zum Teil doch extremer auf. Und es gibt andere Länder, da gibt es natürlich auch viel saftigere Straßen, wenn man auch nur ein Kaugummi auf die Straße werfen würde.
Also ich würde mal sagen, mir fällt immer auf, wenn ich nach Hause komme, wie sauber das hier ist. Das mag aber daran liegen, dass ich gerade aus Bangladesch komme zum Beispiel.
Ja, ja.
Also mir ist schon bewusst, dass die Leute zum Großteil wirklich extrem nachlässig mit Müll umgehen und das einfach aus dem Auto schmeißen während der Fahrt und so ein Mist. Ne? Aber in den Ländern, in denen ich jetzt war, Bangladesch, Indonesien, Malaysia, Libanon, da sieht es extrem dreckig aus. Mhm. Da haben die Menschen ein noch schlechteres Verhältnis dazu. Was aber auch jetzt gar nicht, ich will das gar nicht pauschal kritisieren, sondern das liegt einfach auch an deren Tradition. Nehmen wir mal die Malediven. Ne? Wir sind im Rahmen der Dreharbeiten für das Experiment auf die Malediven, weil wir gesagt haben, das ist das letzte Paradies und mal gucken, wie paradiesisch das noch ist. So. Da gibt es die Tradition, dass die Leute früher alles immer ins Meer geschmissen haben, ihren Müll, ne? Weil es halt keine Mülltonne und keine Müllabfuhr gab. Also, wenn es dunkel wurde, kam das ins Meer. Da gab es aber noch kein Plastik. Das waren also natürliche Stoffe und die sind dann im Meer zersetzt worden und quasi in den Kreislauf übergegangen. Jetzt schwimmt das Plastik da rum, weil sie ihrer Tradition folgend das einfach ins Meer kippen. Das ist so ein Aspekt, wo ich gedacht habe, okay, da dieses Umdenken ist, man kann nicht von jemandem erwarten, auf Knopfdruck umzudenken.
Nein, das geht
wenn
nicht,
du alte
natürlich.
Traditionen und alte Gewohnheiten hast und wir alle haben halt Gewohnheiten, die sitzen ganz fest wirklich in unserem System. Die musst du auch erstmal verändern können. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also in den meisten Ländern, wo ich jetzt war, ist mir aufgefallen, dass es noch sehr viel dreckiger ist als bei uns. Mhm. Aber auch bei uns ist es, wie du schon sagst,
der extrem. Der Rhein nach dem Hochwasser?
Vermüllt. Also ja, da wird halt immer sichtbar dann wirklich nach Hochwasser und solchen Dingen, was in der Natur rumschwimmt und rum ist. Und das ist ja nur das sichtbare Material. Viel gefährlicher ist ja das, was so klein gemahlen wurde, dass du es nicht mehr siehst, was auf dem Acker ist, was im Wasser ist und sowas. Das ist ja eine sehr viel größere Gefahr, weil die sichtbaren Dinge kannst du wegräumen und wegschmeißen. Mikroplastik in der Nordsee, das kriegst du nicht mehr raus.
Das kriegen ja selbst unsere Kläranlagen nicht richtig raus.
Genau.
Also es gibt jetzt Versuche mit Quallenschleim irgendwie und mit mehreren Filteranlagen, aber so richtig, weil die Partikel sind ja weniger als 5 Mikromillimeter groß. Das heißt, da kommt man auch gar nicht mehr richtig ran. So, ne?
Die kommen ja auch über die Waschmaschine in den Wasserkreislauf. Ist auch ein ganz, ganz großes Thema.
Mhm. Textilfasern.
Die Textilfasern, Mikroplastik.
Ja. 6-mal mehr Mikroplastik in den Ozeanen als Plankton.
Ja.
Das ist echt viel.
Jenke, was war das Erschütterndste, was dir begegnet ist auf deiner Reise zu dieser Reportage, was du gesehen hast?
Mir ist so viel Erschütterndes passiert. Das Erschütterndste, was mir passiert ist, ist vor 2 Tagen im Interview mit der Bundesumweltministerin gewesen. Das hat mich am meisten erschüttert, dass sie nicht wusste, dass die Recyclingquote, wir gelten ja immer als Recycling-Weltmeister mit einer Quote von 45-47%, ist der totale Quatsch. Weil in diese Recyclingquote fließt ein, wenn Müll verbrannt wird, das nennt man dann thermisches Recycling, oder wenn Müll nach Südostasien exportiert wird.
Auch was
das
wir sehr gerne
fällt,
machen.
Was wir sehr gerne machen. Immerhin rund eine Million Tonnen Plastikmüll werden pro Jahr ins Ausland exportiert. Auch das fließt in die Recyclingquote ein. Und das Frau Schulze dann sagte, nee, das ist nicht so. Ich sage, doch, das ist so. Und sie ihre Assistentin fragte, ist das so? Und die dann erstmal anfing zu googeln. Das hat mich am meisten erschreckt.
5%.
Ja, also, es gibt so 5, 10 unterschiedlich. Auf jeden Fall sehr viel
was
weniger.
Was wir wirklich wiederverwenden, was das Wort Recyceln bedeutet.
Genau, wir sind keine Weltmeister. Wir sind da wirklich, wir produzieren europaweit mit am meisten Plastikmüll und haben extrem schlechte Werte, was das Recycling angeht, die Wiederverwertung.
Aber was hat dich maßgeblich erschüttert auf den Reisen, die du unternommen hast?
Neben
das hast
dem
du
Interview
gesehen,
mit Frau Schulze.
Neben Frau Schulze, genau. Was manche von uns vielleicht noch nicht gesehen haben, noch nicht wahrgenommen haben, was dich so richtig durchgerüttelt hat?
Also das so viele Dinge, dass es mir jetzt gerade schwerfällt, die auf den Punkt zu bringen. Aber tauchen auf den Malediven und zu sehen, dass unter Wasser alles voller Mikrofasern ist, sichtbare Mikrofasern.
Wie tief?
Gar nicht mal so tief jetzt. 4-5 Meter, auch
ja,
beim Schnorcheln.
Ich frage deshalb nach der Tiefe, weil sich es manchmal
80% denkt, auf dem Boden liegen.
Genau, und genau, da denkt man manchmal, das Wasser ist super sauber, aber im Grunde genommen
liegt
es
alles unten. Aber unten hier war es unten relativ sauber, aber es schwebten diese ganzen Mikrofasern. Und ich habe mit einer Kamera, mit so einer kleinen GoPro gedreht und habe wirklich dauernd gedreht, wie wunderschöne Fische das Maul aufmachen und diese Mikrofaserstücke fressen. Nicht wieder ausspucken, sondern fressen, weil sie denken, das ist halt irgendein Würmchen oder sowas. Ne?
Das und die essen das dann wiederum auch?
Dann geht es in den Fisch, dann essen wir den Fisch, dann ist es in unserem Körper. Und so. Das waren so Sachen. Zu sehen, dass man auf den Malediven, eine wirklich sehr wohlhabende Region, sich keine Gedanken macht, alles auf eine Müllinsel schafft und es dort einfach nur verbrennt, das hat mich erschüttert. Zu sehen, dass das Frauen, Bäuerinnen in Indonesien, die jahrelang Reis angebaut haben, Auberginen, Chilis und sowas, mittlerweile ihre Felder brach liegen lassen, sich Müll anliefern lassen, auf diese Felder schütten lassen, um dort Müll zu trennen, weil sie dadurch sehr viel mehr Geld verdienen und nicht sehen, dass das Wasser um dieses Dorf herum stinkend schwarz und ohne jedes Leben ist und sie ihr Trinkwasser viele Dörfer weiter mittlerweile kaufen müssen. Nicht zu sehen, dass sie sehen, was das für eine Konsequenz hat, dass sie sich jetzt quasi darauf konzentrieren, Plastik zu sortieren, statt Gemüse anzubauen. Solche Dinge. Einfach zu sehen, dass diese Ignoranz, was die Verantwortung angeht, ne, als Hersteller auch von Plastik, hast du eine Verantwortung. Und nicht einfach zu sagen, so, das Zeug ist jetzt weg und dann sollen sich andere drum kümmern. Das erschüttert mich immer wieder. Und ich könnte unaufhörlich weiter darüber reden, was ich während dieser Reise gesehen habe. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist jetzt mal zusammenfassend das mangelnde Bewusstsein der Menschen, wie geschädigt die Natur bereits ist und wie betroffen wir als menschliche Organismen bereits sind. Das ist jetzt mal so übergreifend das, was mich am meisten entsetzt.
Ich glaube, viele von uns jetzt gerade auch. Wir haben noch eine Frage.
Inwieweit wird unser Haus, die Mediengruppe, die Küche, die Kantine, die Maßnahmen weiter verfolgen? Wird es demnächst keine Colaflaschen mehr geben und keinen Plastikjoghurtbecher und? Keine Tetrapack mehr für Milch und sonstige Sachen? Oder wie weit werden wir das reduzieren? Oder sind wir in 2 Wochen wieder im ganz normalen Leben dabei?
Ich glaube, die Frage geben wir, also ich weiß jetzt nicht.
Ich kann da nicht viel zu sagen.
Weiter gerne.
Also ich kann gerade bei dem Produktname Coca-Cola, da läuft mir auch mein Schauer über den Rücken, weil Coca-Cola, die ja nun auch versuchen quasi an ihrem Image ein bisschen zu arbeiten, stellen gerade in Afrika, soweit ich informiert bin, diesen ganzen mehr Glasflaschen. Cola ist ja in Afrika in der Regel in der Glasflasche, ne? Und das soll umgestellt werden. Also man will jetzt, wo hier ein anderes Bewusstsein stattfindet, in Afrika die Glasflasche gegen die Einwegplastikflasche austauschen. Und das entsetzt mich natürlich. Aber die Frage war eine ganz andere.
Ja, auf deine Frage zurückzukommen. Also wir machen uns auf den Weg und werden alles überprüfen. Ich habe auch im Laufe des gestrigen Tages schon ganz, ganz viele Mails von euch bekommen. Und die Kantine haben wir auf jeden Fall im Blick. Allerdings möchten wir nicht über Verbote agieren. Und es natürlich jedem selber überlassen, welche Milch er aus welchem Gefäß er trinkt und von der Cola her genauso kommend. Aber wenn es hinterher in der Kantine die Produkte die ganze Zeit im Kühlschrank stehen bleiben, dann werden wir sie mit Sicherheit dann austauschen, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist. Aber wir haben ansonsten, was die Kantine angeht, definitiv ein paar Themen, die wir jetzt mit dem Betreiber auch besprechen und hier und da ein paar Sachen verändern möchten, ja.
Wenn noch weitere Fragen? Dann würde ich sagen, wir haben noch ungefähr 10 Minuten.
Und Wahnsinn.
Ja, die Zeit vergeht wie im Flug mit euch beiden hier. Und ich würde ganz gerne über das Thema Gesundheit nochmal sprechen, weil das etwas ist, womit ihr euch beide ja sehr befasst. Du hast die Kosmetikartikel angesprochen und du hast so viel Plastik gegessen wie möglich. Also über
nicht
Nahrungsmittel, also,
Dinge,
also Mikroplastik
Dinge,
über Nahrungsmittel, ich glaube so rum. Ja. So rum war das. Also so viel Plastikpartikel letztendlich wie möglich zu dir genommen wahrscheinlich. Wie bist du dabei vorgegangen?
Ich habe mich hauptsächlich mit Lebensmitteln ernährt, die in Plastik eingepackt sind und die in Plastik, und das fiel mir dann am schwersten, auch noch erhitzt werden. Also so eine Lasagne, so eine gefrorene Lasagne in der Plastikschale, die du dann in den Backofen schiebst und dann holst du so eine leicht deformierte Plastikschale wieder raus. Das fiel mir auf Dauer extrem schwer. Mhm. Weil alles, was Material, das arbeitet, setzt ja irgendwas frei. Mhm. Das haben wir ja alle irgendwie gelernt damals im Physik- und Chemieunterricht. So, und dass das dann in meiner Nudel ist, das gefiel mir nicht, aber war fürs Experiment natürlich perfekt. Dann habe ich auf Kosmetik ausschließlich zurückgegriffen, also erstmal mit diesen Apps wirklich gecheckt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also
woran erkennst du das denn?
Man muss auch mal Namen nennen. So eine Code-Check-App, ne, die ist einfach hervorragend. Du nimmst diese Code-Check-App und dann gehst du zu DM, Rossmann, wohin auch immer und suchst jetzt mal die Produkte, die du so nimmst. Ich habe zum Beispiel eine Body-Lotion gehabt, die fand ich total cool, von der Firma Biotherm. Ich sage hier keine Firmennamen. Und habe die dann mal gecheckt und habe gelesen, 5 sehr bedenkliche Stoffe, 4 bedenkliche Stoffe, 3 weniger bedenkliche. So, und das ist ja überhaupt erstmal eine Sache. Ich habe auch davon gehört, dass Mikroplastik in Gesichtscreme sein sollte. Aber ich dachte, das betrifft nur die Frauen. Das wird irgendeine Frauencreme sein, ist nicht mein Ding. Ne? So, und dann habe ich das mal gecheckt und habe gesehen, in fast allen Produkten, die ich zu Hause habe, ob das ein Deo-Roller ist, ob das ein Parfum ist, Duschgel ist, Haarshampoo ist, Zahncreme ist, Bodylotion ist und sowas, überall steckt das Zeug drin.
Wird ja auch gerne als Bindemittel einfach verwendet.
Bindemittel, und so Füllmittel, Stabilisator, beim Peeling als billige, raue Substanz quasi. Ne? Aber überhaupt erstmal zu sehen, wo das überall und in welcher Menge es überall drin steckt, das hat mich erschrocken. Also habe ich natürlich die Dinge dann ausschließlich benutzt, wo ganz viel von dem Zeug drin ist. Ne? Das habe ich gemacht. Dann wusste ich vorher auch nicht, Fernreisen sind so ein Ding, weil es gibt wohl relativ wenig Frischluftzufuhr in der Maschine auf dem Langstreckenflug.
Ja.
Das heißt, die Luft wird immer so umgewälzt im Flieger. Und bei einem langen Flug, Indonesien jetzt 11 Stunden 30 zum Beispiel, da werden die Weichmacher aus dieser Plastikkabine immer noch freigesetzt, auch wenn die Maschine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Also all diese Dinge, Hausstaub ist ein riesiges Problem, wusste ich auch nicht. Nur habe ich zu Hause Parkett, das war jetzt für mich nicht ganz so leicht, da zusätzliches Plastik zu bekommen. Aber trotz alledem habe ich mich halt genau darauf konzentriert, alle möglichen Quellen anzuzapfen, um so viel Plastik wie möglich in den Körper zu kriegen.
Mhm. Süßigkeiten.
Selbstverständlich.
Süßigkeiten. Toastbrot aus der Plastiktüte, all diese Dinge.
Wurst, Käse.
Und wie oft bist du dann kontrolliert worden? Und wie haben sich deine Werte und vor allen Dingen welche Werte haben sich verändert?
Also im Endeffekt bin ich kontrolliert worden. Es gab einen Ausgangswert. Mhm. Bevor wir angefangen haben, habe ich Blut, Urin abgegeben. Mhm. Das sind so quasi die Flüssigkeiten, wo man im Labor, in wenigen Laboren, da gibt es ja auch noch nicht allzu viele, die das überhaupt nachmessen können. Wir haben so ein epigenetisches Labor in Wittbeck gefunden, die das von Anfang an begleitet haben. Also zu Beginn, dann einmal nach der Hälfte des Experimentes, nach 2 Wochen und dann haben wir nochmal abschließend nach 4 Wochen die Werte ermitteln lassen. Um das mal ganz kurz runterzubrechen, das Prinzip ist, wir nehmen das auf, ne, über die Haut oder über die Nahrung, über die Luft und dann ist unser Körper ja schon ein extrem effizientes Entgiftungskonstrukt.
Ne? Weil wir neulich ja auch gelernt haben, was wir essen, werden wir auch irgendwann wieder los an Mikroplastik. Das ist ja auch inzwischen nachgewiesen worden. Also wobei, zum Teil, wie viel wir loswerden, das ist nicht ganz klar.
Das ist der Punkt. Wir werden einen Großteil los.
Ein bisschen mit losgeworden.
Ja. Ja. Es kommt immer darauf an, wie leicht es loszuwerden ist für unseren Körper. Ne? Also viele schwemmt dann natürlich dann über den Urin wieder aus. Mhm. Das, womit er nicht so schnell fertig wird, speichert er erstmal ab und das fließt dann im Blut. Sehr viele Sachen landen im Darm und werden natürlich auch da ausgeschieden, aber auch da bleiben sehr viele Mikropartikel dann irgendwo in den Darmzotten hängen und die wirst du so leicht nicht wieder los. Und das ist ja nur ein Teil zu wissen, dass wir Mikroplastik im Organismus, also in unserem Organismus im Körper haben. Der andere Teil ist ja, dass auf diesem Mikroplastik sich Bakterienkulturen anlagern oder ansiedeln, die sonst nicht in unseren Körper kommen können. Mhm. Und dass das zum Teil Bakterienkulturen sind, weil sie sonst nicht in unserem Körper sind, von unserem Körper auch sehr schwer nur bekämpft werden können.
Waren deine Entzündungswerte erhöht?
Du hast immer diese inflammatorischen Werte, die haben wir alle im Körper und das ist schwierig zu unterscheiden, inwieweit die sich erhöhen. Man weiß, es sind welche da, aber ob die jetzt zugenommen haben, diese Werte, das kann man nicht sagen. Was man sagen kann ist oder was man messen kann ist die Weichmacher und da ist man mittlerweile, hat man sich so auf 7 Weichmacher, die 7 häufigsten Weichmacher geeinigt. Die kann man nachweisen, die kann man bei jedem von uns nachweisen. Das war auch so ein Punkt, der hat mich total entsetzt. Also wir alle haben, die Wissenschaftler nennen das toxisches Grundrauschen, wir alle haben Weichmacher im Blut und im Urin und im Körper damit. Wir alle. Nur haben wir uns im Laufe der Jahre quasi daran gewöhnt und es ist in der Norm, wobei man gar nicht weiß, wie sieht diese Norm denn wirklich, wie wird sie definiert. Ne? Aber wir haben es alle. Das war für uns dann auch die einzige Möglichkeit herauszufinden, inwieweit verändern sich denn die Werte, wenn ich jetzt 4 Wochen lang wirklich das auf die Spitze treibe. Nach 2 Wochen haben wir gesehen, dass es sich wirklich schon beeindruckend verändert hat und nach 4 Wochen, wie gesagt, waren wir alle entsetzt, weil wir gedacht haben, das kann eigentlich nur ein Rechenfehler sein. Also innerhalb von 4 Wochen durch ein Verhalten, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt, aber das ist gar nicht mal so absurd. Also wenn wir wirklich mal beobachten, einen Tag lang, macht das mal, einen Tag lang einfach nur mal beobachten, wie viel Plastik ihr am Ende des Tages produziert habt, hinterlassen habt und wie viele Lebensmittel darin eingepackt waren. Und ich habe das halt ein bisschen übertrieben, aber ich habe das nicht ins Absurde. Mhm. Ne? Also es gibt Leute, die ernähren und leben wirklich so, wie ich das tue in Bezug auf Plastik.
Was uns ja auch zu der Frage bringt, müssen wir eigentlich alle ständig überall permanent essen und trinken, ne?
Ja.
On the way.
Ja, das wirft dann wieder ganz andere Fragen auf, ne? Ja.
Ja, ja. Aber habt ihr euch beide, du ernährst dich ja jetzt auch anders, weil du darauf achtest, Lebensmittel zu dir zu nehmen, die weniger mit Plastik konfrontiert sind. Du hast 4 Wochen dich extrem von solchen Lebensmitteln ernährt. Hast du dich anders gefühlt?
Mhm. Ich habe die ersten Tage Kopfschmerzen gehabt.
Ja.
Wirklich starke Kopfschmerzen, ungefähr 4 Tage lang. Dann ist es immer schwierig zu sagen, ist das jetzt eine Kopfsache? Bilde ich mir das jetzt ein? Hat das wirklich was mit Plastik zu tun? Aber mein Körper und ich, wir verstehen uns relativ gut, weil ich dem halt eine ganze Menge abverlangt habe in den letzten Jahren. Ist der ein ziemlich fein justiertes Instrument. Mhm. Und wenn ich 4 Tage Kopfschmerzen in Folge habe, gibt es ein Problem. Dann ist das wirklich eine Reaktion auf irgendeine Veränderung, die ich vollzogen habe. Mhm. Dann ist aus diesem Kopfschmerzen eine chronische Schlappheit und Antriebslosigkeit geworden. Und dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe kein einziges Vitamin mehr im Körper.
Und jetzt wäre es interessant,
das ist übrigens immer noch so,
Ärzte zu finden, die vielleicht sagen, wir stellen das mal in eine Forschung, Burnout-Zahlen, die zunehmen und Plastik, also Lebensmittel, die für mehr Plastik ausgesetzt sind.
So viele Dinge
auch. Das würde mich jetzt interessieren als nächsten Schritt. Ne?
Absolut. Zum Beispiel, ob's da. Aber die Frage haben wir zum Beispiel auch aufgeworfen. Ich glaube, auch diesen Aspekt haben wir bei so manchen Mediziner sensibilisiert oder geweckt, darüber nachzudenken, weil wir Gespräche hatten, wo es dann auch wirklich hieß, dass ein Großteil unserer Entzündungen, die wir nicht zuordnen können, hat natürlich genau damit zu tun. Ja. Das geht so weit, dass das Thema Demenz, ne, also Alzheimer-Demenz, Verursachung dieser Plaque in dieser Proteinplaques, damit in Verbindung stehen kann. Ja. Depressionen zum Beispiel. Mhm. Du kannst echt mies drauf sein, weil du zu viel Plastik im Körper hast. Mhm. Also das sind so viele Dinge, die jetzt quasi erstmal in den Bereich der Möglichkeiten, der Erklärungen kommen, dass das total spannend wird.
Habt ihr eine Veränderung festgestellt an euch selber und vielleicht auch in dem Verhalten der Kinder?
Körperlich? Nee, das ist schwierig, finde ich. Also, weil das sind dann ja wahrscheinlich so, also da muss man, glaube ich, schon so Experimente machen, wo man es extrem macht. Nee, körperlich glaube ich jetzt nicht, dass man da irgendwas merkt.
Dann habt ihr euch wahrscheinlich vorher auch per se schon bewusster ernährt.
Also wir haben jetzt, also wir gucken schon so ein bisschen drauf, was die Kinder so bekommen und ich bin da auch sehr streng, gebe ich zu.
Erziehung ist mühsam und man macht sich nicht immer Freunde. Das ist klar. Haben wir noch Fragen an dieser Stelle, weil unsere Zeit fast vorbei ist? Keine Fragen.
Ich würde eine Sache gerne noch sagen. Ja. Doch, da ist noch eine Frage ganz hinten links.
Ah, wunderbar.
Die Dame. Ich glaube, dass man es auch nicht so schnell merkt. Das ist halt auch so schleichend wie bei ganz, ganz vielen Giften, dass du nicht sofort eine Veränderung hast. Aber da wir ja wissen, dass die Weichmacher zum Beispiel hormonell wirksame Substanzen sind, wenn in das endokrine System, also in das Hormonsystem eingegriffen wird, dann dauert das, bis es da Veränderungen gibt. Und es dauert aber auch, bis man diese Veränderung quasi wieder umkehrt. Aber das macht es ja immer so gefährlich. Ne? Wenn wir wüssten, wir essen jetzt was in Plastik verpackt ist und dann spüren wir sofort, oh, das tut mir nicht gut, mir wird schlecht, ich habe Kopfschmerzen, dann würden wir es ja vermeiden. Aber weil wir das halt nicht merken, wenn wir es jetzt nicht gerade übertreiben, so wie ich, das macht die Sache ja so gefährlich. Ne?
Deshalb seid ihr auch bei dem Thema Kosmetik rigoros. Ne? Also Mike und ich haben jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so ein bisschen skeptisch geguckt, weil wir auch sehr viel geschminkt werden als Moderatoren. Und ich habe gerade so nachgerechnet, so war ja, was nimmt denn die Haut unser größtes Organ darüber alles so auf? Ne?
Das ist tatsächlich, jetzt wo du es sagst, das ist auch wieder also ich habe ja viel über diese 9 Monate gelernt, was mit Achtsamkeit und Ignoranz zu tun hat. Ich habe das tatsächlich bis gerade eben ignoriert. Mir fällt es jetzt wirklich, weil ich tatsächlich, das ist so, das eine ist so mein Privatleben und so weiter und da machen wir das so und das andere ist, ich mache das hier schon auch, aber tatsächlich habe noch nie über die Schminke und so nachgedacht.
Und gerade das wirklich dezente Make-up, was du gerade trägst, ist ein Riesenproblem.
Ja, ja, wir freuen uns alle.
Ich habe das dann während der Dreharbeiten aufgenommen. Ne? Also normalerweise mache ich das nie. Ne? Ich stehe mit meinem roten Kopf vor der Kamera, weil ich sage, ich will keine Maske haben, ich will da irgendwie authentisch bleiben. Jetzt habe ich erstmalig während des Experimentes mich jeden Morgen geschminkt mit diesem Make-up. Und mit einer wirklich hochwertigen Marke und habe dann gesehen, die ist extrem belastet.
Ja, das ist diese, also wenn ihr was mitnehmen wollt aus diesem Morgen, holt euch Co-Check, wirklich. Ja. Und versucht mal so einen Tag diese Brille aufzusetzen mit Plastik. Also das ist wirklich erstaunlich.
Jetzt zu der Dame da hinten, die schon seit viel zu langer Zeit steht.
Ja, aber das Mikro muss auch erstmal dahin kommen. Okay. Danke.
Zwei Sachen wollte ich sagen. Zum einen wollte ich auch noch mal ein schönes Beispiel aus meinem familiären Umfeld bringen, weil das vorhin angesprochen wurde, wie Kinder damit umgehen. Ich habe eine 9-jährige Tochter und 4-jährigen Sohn. Und die 9-jährige kommt wirklich sehr viel aus der Schule auch und bringt dieses Thema in die Familie rein. Also mehr als das von uns ausgehen würde. Und ist da so eine kleine Umweltaktivistin schon. Ich glaube, dass das heutzutage in den Schulen das viel mehr schon ein besseres Thema ist. Und von daher auch dieser Umstand, wenn man dann irgendwie das Kind bittet, Papier zu nehmen anstatt Plastik, gar nicht irgendwie, ich habe gar nicht das Gefühl, dass man da so große Hindernisse überwinden muss. Selbst der 4-Jährige hat neulich schon gesagt, er will sein Plastikgeschirr wegschmeißen und so. Also von daher ist es schön zu sehen, dass die junge Generation, wirklich die Kinder sozusagen, die jetzt nachkommen, da eine ganz andere Awareness schon und eine ganz andere Forderung schon mit reinbringen. Mich zum Beispiel meine Tochter auch auffordert, an der Ampel das Auto auszumachen. Ich habe jetzt gar nicht so eine Start-Stopp-Funktion. Ja. Da habe ich also in Diskussion mit ihr, ob das jetzt besser für die Umwelt ist, das Auto auszumachen oder extra wieder anzumachen, wenn man dann wieder weiterfahren muss und, und. Aber die Frage, die ich noch hätte, davon unabhängig ist, ich bin neulich mal damit konfrontiert worden, Plastikmüll in Köln, wie der entsorgt wird, so sinngemäß, ist doch egal, es landet eh nicht der Plastikmüll in irgendwelchen Meeren, denn hier in Köln gäbe es ja eine Verbrennungsanlage, von daher ist es letztlich egal, sei es egal, es war nicht meine Aussage, sei es egal, ob man den Müll jetzt sozusagen entsorgt oder erst gar nicht entstehen lässt, weil ja eh verbrannt wird und somit den Meeren damit nicht geschadet wird. Was ist da dran? Oder wie kann man damit umgehen?
Also ich war entsetzt, als ich in dem Wertstoffhof war, in der Nähe von Darmstadt, weil ich mal dachte, das, was in den gelben Sack und in die gelbe Tonne kommt, das wird wirklich zu einem großen Teil recycelt. Ne? Das ist nicht so. Also es wird sehr viel mehr, wie du schon sagst, verbrannt oder dann einfach ins Ausland verschifft, was unterschiedliche Gründe hat. Ein Grund ist, dass wir dann wirklich auch oft nicht richtig trennen. Das Ausspülen zum Beispiel. Ich dachte immer, Joghurtbecher musst du ausspülen und dann kommt, völlig wurscht, du musst sie nicht ausspülen. Du kannst die Sachen auch ungespült, weil das wird in dieser Wertstoffanlage gespült. Aber du musst es trennen. Beim Joghurtbecher musst du die Alufolie abmachen, sonst erkennt dieser Scanner untermöglich, konzentriert er sich aufs Alu und verbrennt das Plastik und konzentriert sich nicht auf das Plastik und sieht das Alu aus. Also du musst die unterschiedlichen Kunststoffe trennen. Beim Joghurtbecher den Deckel abmachen, bei einer Flasche den Deckel abmachen, weil der Deckel hat ein anderes Plastikzusammensetzung als die Flasche und deswegen kann es nicht wiederverwertet werden und wird sehr oft einfach verbrannt. Und richtig kompliziert wird es, wenn du schwarze Kunststoffe benutzt, Duschdass oder irgendwelche Sachen, also so ein Duschgel, ne, was in der schwarzen Verpackung ist, das können die hochmodernen Anlagen nicht lesen, weil schwarz, es geht alles per Lichtschrank, Lichtreflexe, schwarz wird nicht reflektiert, Licht wird auf schwarz nicht reflektiert, also wird es automatisch verbrannt. So ganz viele Dinge, die wir da erfahren haben. Im Endeffekt ist es wirklich so, das muss man sagen, wie du das jetzt zitiert hast, ein Großteil wird einfach nur verbrannt und fließt dann, und das ist ja das Absurde, trotzdem in die Recyclingquote ein, weil er wird zum Beispiel an Zementfabriken verkauft, dieser Müll, und wird dort verbrannt, um Energie zu gewinnen, um dieses Zement da zu erhitzen, und gilt als thermisch recycelt, aber wird nur verbrannt. So, die Frage bleibt, trenne ich jetzt trotzdem noch oder, wenn es eh verbrannt wird, halte ich mich da raus? Ich würde nach wie vor trotzdem appellieren, trennt es so weit wie möglich. Und das ist nicht viel. Trennt einfach nur die Materialien. Deckel von den Flaschen, Deckel vom Joghurtbecher. Und wenn ihr schon seht, das ist Plastik mit Papier drauf, dann das Papier abreißen und das Plastik in den gelben Sack schmeißen und sowas. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn wir die wirklich umsetzen, dann haben es diese Anlagen sehr viel leichter und dann können auch wir, jeder Einzelne von uns, die Recyclingquote wieder ein bisschen hochtreiben.
Mike hat auch eine ganz interessante Reportage dazu gemacht. Du warst auch in so einer Anlage und hast das im Detail aufgezeigt. Fürs Nachtjournal war das, ich weiß nicht, kann man das noch abrufen? Können wir das noch sehen? Das ist, ich fand das sehr spannend. Wir haben es in Teilen gestern bei NTV gehabt.
Ja, das war unsere Serie Angepackt. Da ging es nämlich genau auch darum. Ich habe dann auch in so einer hochmodernen Anlage gestanden und habe dann auch selbst noch aussortiert. Und die schaffen das nicht. Also das sind genau die gleichen Sachen, dass man halt eben das so trennen muss. Aber wir haben dann auch zum Beispiel, es gibt dann ja auch zum Beispiel, wir waren bei einer Familie, die haben uns mal ihre Säcke aufgemacht, was die so haben, ganz normale Familie. Und die hatten dann halt auch, dann gibt es so ein Sprühzeugs für die Glas, also um die Glasflächen zu reinigen. Das ist eine PET-Flasche, dann ist da drum nochmal Kunststoff, weil das da drauf dann das Modell draufsteht sozusagen, dann ist oben so ein Sprühkopf. Das sind alleine 5 verschiedene Dinge und die muss man, und da steht auch sogar drauf, abreißen und so weiter, und die, das macht natürlich keiner.
Habe ich zum Beispiel auch noch nie gewusst, ich bin noch nie drauf geachtet.
Ich hätte das auch nicht gemacht, also das ist, da kann man schon noch viel machen. Aber wir haben auch, wir haben dann auch Mülltransporte nach Polen morgens. Es gibt ja auch immer wieder Kontrollen von der Bundespolizei und vom Zoll. Wir waren dann auch mit dabei und da gibt es dann auch leider immer wieder schwarze Schafe, die dann halt sich so ein LKW vollladen und hoffen, dass sie damit durchkommen, und dann wird das dann in Polen oder so verbrannt. Also das wird dann unterschrieben, so ja, wird recycelt und so, aber nicht in der Anlage, wie wir das hier machen, sondern zur Not oben auf dem Feld oder so, ne? Oder in Rumänien oder sonst wo weiter. Also da gibt es schon noch ziemlich viel Schindluder, und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass auch vieles davon in anderen Ländern noch landet, ohne dass, also was hier aus Köln
wissen,
ist.
Genau. Von dem wir gar nicht wissen. Ja. Wir haben ja nur die Länder im Fokus, wie Indonesien, Malaysia. Ja. China hat 2017 zum Beispiel die komplette, den Müllimport untersagt, gestoppt. Ja, jetzt haben diese 5 chinesischen Firmen, die Marktführer waren, sich einfach nach Indonesien verlegt. Die machen ihr Geschäft jetzt über Indonesien und Malaysia.
Aber auch da regt sich ja Widerstand. Also da, der Widerstand wächst Widerstand, von diesen Ländern zu sagen, kümmert euch um euren eigenen Müll. Und
was aber auch zum Teil
daran
liegt,
es gab schon Länder, die Müll zurückgeschickt haben. Ne?
Also die wollen den Müll schon haben. China wollte den Müll auch immer haben. Plastikmüll ist ein Riesengeschäft. Ja. Ein Riesengeschäft. Aber die haben nicht das bekommen, was sie bestellt haben. Und so ist das in Malaysia und Indonesien auch. Die Menschen dort kaufen Müll, der mindestens 30-40% Plastik enthalten soll. Weil das wollen sie ja sortieren und wiederverkaufen und dadurch quasi das Geschäft am Laufen halten. Unsere Firmen oder auch Firmen aus USA und Japan, wir liegen an Platz 3, was den Export angeht von diesem Müll, ne? Liefern aber nicht 30-50% Plastik, sondern teilweise 5-10%. Der Rest ist Müll. Und da haben die Menschen irgendwann verstanden, wir kriegen wirklich nur den Dreck von denen. Wir kriegen keine wirklich wertvollen Rohstoffe, die wir zu Geld machen können, sondern wir sind quasi die Müllhalde Europas oder Amerikas. Und dann haben die Länder gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir können es nicht kontrollieren, welche Qualität dieser Plastikmüll hat. Deswegen untersagen wir es generell, weil es wird nicht ordentlich sortiert, es wird verbrannt.
Ich finde es ganz schade, dass unsere Runde jetzt schon vorbei ist. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Stunde miteinander sprechen. Es gibt wahrscheinlich noch viele Fragen. Wir wollen die Runde natürlich nicht schließen, ohne auf deine Reportage hinzuweisen.
Das wäre hübsch. 23. also Montag, heute ist Dienstag, ne?
Ja.
Am kommenden Montag um 20.15 Uhr.
Wir werden alle gucken, richtig?
Und eine beruhigende Botschaft möchte ich euch zum Schluss alle mitgeben. Wir haben immer Angst, dass wir unser ganzes Leben jetzt plötzlich verändern müssen, ne? Wenn wir bewusster leben wollen, nachhaltiger leben wollen und sowas. So ist es nicht. Einfach wirklich mal einen Tag lang, 2 Tage lang beobachten, wie viel Plastikverpackung wir verursachen, beziehungsweise nutzen, beziehungsweise hinterlassen. Das einfach mal beobachten, weil dann haben wir alle einen natürlichen Impuls zu sagen, das ist mir zu viel, ich reduziere das. Und das ist schon ein riesiger Schritt. Wir müssen nicht alles ändern, nur kleine Schritte, die werden dann großen Erfolg haben.
Und dann gibt es noch eine große Aktion am Samstag mit dir.
Ja, unter anderem. Also ich meine, das ist der World Cleanup Day, wo unter anderem auch das Haus sich beteiligt und wo Freiwillige noch gerne gesucht werden. Wir sammeln dann halt rund um den Sender genau diesen ganzen Quatsch aus der Natur aus. Insgesamt deutschlandweit beteiligen sich mittlerweile mehr als 750 Gruppen. Und so wie ich es verstanden habe, wird ein Teil des eingesammelten Kunststoffs dann zu Kinderspielzeug verarbeitet, was also zu Spielplatz, also Rutschen und solche Sachen, die dann halt einfach ein bisschen länger halten. Und dazu
seid ihr recht herzlich eingeladen.
Helfer, richtig.
Genau. Und du hast
Wir waren am Samstag beim Rhein Cleanup Day, das ist ähnlich, ne? Also nur eine andere, ein anderer Ort und das war auch mittlerweile, das wird in 5 Ländern gemacht, 5 Länder, die am Rhein liegen, 20.000 Leute, die dieses Jahr teilgenommen haben, beeindruckend und positiv stimmend, dass wirklich jetzt mittlerweile die Menschen so sensibel sind, dass sie sagen, ich mache damit, ich setze ein Zeichen und verändere mein eigenes Verhalten.
Ich danke
wolltest
euch,
was anderes sagen?
Nein, ich wollte euch ganz herzlich danken.
Wir danken dir.
Weil ich sehe, dass langsam die Nervosität ein wenig steigt, weil wir natürlich viel
zu tun
haben.
Weil ihr alle arbeiten müsst.
Ja, genau.
Und Plastik vermeiden wollen.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch für Fragen noch
klar
im Laufe des Restes des Jahres zur Verfügung steht, also falls jemand Tipps braucht oder so. Ganz, ganz lieben Dank an die beiden. Und ganz, ganz lieben Dank aber auch an euch alle, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr euch für dieses Thema interessiert.
Ja, auch von mir. Vielen Dank.
Alles Gute.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.